dass im Moment gut 10 Millionen Deutsche im Homeoffice sitzen und viele davon in Großstädten und die haben eben kein Arbeitszimmer, sondern arbeiten am Küchentisch, im Wohnzimmer oder Kinderzimmer. Und genau da kommt dann unsere Produktidee ins Spiel.
Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers.
Kennt ihr das? Homeoffice und kein eigenes Büro, morgens aufbauen, abends wegräumen und den Haufen mit dem Kram dauernd sehen, dauernd an Arbeit denken. Um das Thema wollen sich Pia und Stefanie kümmern. Sie wollen das Problem für uns lösen. HOX soll die Lösung heißen. Tollerweise sind sie zu mir gekommen, bevor alles feststeht und wir haben diskutiert, wie vorzugehen ist. Wie man ein gutes Produktdesign findet, wie wichtig das Problem im Vergleich zum Produktdesign ist, wie man vermeidet, in Billiglohnländern produzieren zu müssen und wieder Fragen zu Marktforschung mit Google, zu Vertriebskanälen, zu Crowdfunding, Pop-Up-Stores. Hat richtig Spaß gemacht mit den beiden. Großartiges Problem, was sie da auf die Kimme genommen haben. Auf geht's, viel Spaß. Hallo Pia, hallo Stefanie. Schön, dass ihr da seid.
Hallo Jan, wir freuen uns heute bei dir sein zu können.
Genau, wobei bei mir sein ist ja in diesen Zeiten irgendwie leider nicht ganz so. Also wir können es jetzt nicht sehen, sondern nur hören. Wir kennen uns nicht, aber wir haben jetzt ein ganz tolle Mikros, mit denen wir das alles kompensieren.
Genau.
Eure Idee passt total zu meinem Leben gerade. Deswegen bin ich wirklich getriggert, darüber jetzt zu sprechen und bin gespannt auf eure Lösung. Fangt doch mal an mit dem Problem, was ihr lösen wollt, weil das Problem habe ich nämlich auch, aber sagt ihr mal, welches Problem ihr lösen wollt.
Ja, das Problem, das wir lösen wollen, ist das, dass im Moment gut 10 Millionen Deutsche im Homeoffice sitzen und viele davon in Großstädten und die haben eben kein Arbeitszimmer, sondern arbeiten am Küchentisch, im Wohnzimmer oder Kinderzimmer. Und haben auch vielleicht wenig Lust, sich einen eher nicht so schönen Rollcontainer und einen höhenverstellbaren Schreibtisch ins Wohnzimmer zu stellen. Und genau da kommt dann unsere Produktidee ins Spiel, und zwar die HOX.
Okay, bevor wir zum Angebot gehen, will ich noch mal ein bisschen beim Problem bleiben. Also bei mir ist das jetzt auch so, dass ich zwar jetzt gar nicht so eine kleine Wohnung habe, aber irgendwie haben alle außer mir ihr eigenes Zimmer und ich habe kein Arbeitszimmer. Und und dann liegt irgendwie eben auf dem Esstisch, irgendwie liegen dann so meine Sachen und dann räume ich die wieder weg. Und dann fällt es auch noch schwieriger, mit der Arbeit anzufangen, wenn man erstmal wieder alles aufbauen muss. Um sowas geht's euch, ja?
Ja, genau. Darum geht's.
Vor allen Dingen, wenn nicht aufgeräumt ist, ist es halt auch zu Hause nicht mehr gemütlich und es fällt auch viel schwerer, Feierabend zu machen. Und frei nach dem Motto, Tisch frei, Kopf frei, bietet da eben unsere HOX eine Lösungsoption.
Mhm. Wir haben uns okay. Ein bisschen im Freundeskreis umgehört und dann später auch eine bisschen größer angelegte Umfrage gemacht. Aber die meisten sagen halt einfach, sie bauen morgens das Ganze auf am Küchentisch oder am Esszimmertisch oder wie auch immer. Und dann liegt da das Kabel, das Headset, das iPhone liegt noch irgendwo rum. Dafür gibt es auch noch mal ein Kabel. Und irgendwann tut der Rücken weh, weil man ja halt auf seinem bequemen Küchen-Esszimmerstuhl sitzt und eben nicht in dem ergonomisch perfekten Bürostuhl. Und am Abend ist es dann halt so, dass alle ihren Laptop zusammenklappen und auf dem Laptop die Sachen stapeln und sich dann in der Wohnung umschauen und nicht wissen, wo sie ihre Sachen hinmachen müssen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause ist, aber bei uns gibt es keine freie Schublade. Und selbst auf dem Schrank liegt ganz viel rum, was da nicht rumliegen soll. Auf jeden Fall ist kein Platz für einen Laptop oder irgendwelche wichtigen Büroutensilien.
Ja, okay, nee, das passt. Das passt absolut. Okay, also Problem verstanden. Wie lautet denn jetzt die Lösung? Wie wollt ihr das verhindern? Baut ihr bei mir an, ein neues Zimmer?
Nein, ganz klein. HOX, hatte ich ja gerade schon erwähnt, steht für Home Office Box. Und die darfst du dir so vorstellen, eine Box ein Stück größer als ein Laptop, so ungefähr 30 x 40 und 20 cm hoch. Und diese Box hat dann zwei Schubfächer. In der einen kannst du Laptop und einen Blog zum Beispiel verstauen. Und in der anderen finden alle Utensilien des Homeoffice Platz. Und der Clou an der ganzen Sache ist dann noch, dass man den Deckel mit einem Handgriff nach oben fahren kann, sodass, wenn die Box auf einem Tisch steht und man den Deckel nach oben fährt, man dann eben auch ganz bequem im Stehen arbeiten kann.
Also dann ist das quasi ein höhenverstellbares Stehpult, darf ich so sagen?
Ja.
Ein Stehpult, unter dem unter dem Stauraum ist.
Genau, unter dem Stauraum ist. Und man kann es auch, also es gibt dann ja noch auch viele Leute, die in der Kombination Laptop mit externer Tastatur arbeiten und den Laptop dann auf Bücher stapeln, vor sich drapieren, sodass er auf der richtigen Augenhöhe ist und man dann auch in den Videokonferenzen kein Doppelkinn hat. Und auch dafür lässt sich natürlich super die Hocks verwenden. Also auch im Sitzen kann man da den Laptop oben draufstellen und die Tastatur davor.
Verstehe. Okay, ja, also das doch mal knackig. Also ich finde, das ist auf jeden Fall mal ein richtig gut formuliertes Problem. Es liegt möglicherweise daran, dass ich es selber habe, dass ich es so gut verstehe. Und ich kann mir an dem Angebot auch ein bisschen was vorstellen. Vielleicht gehen wir mal an der Stelle ein bisschen ins Design. Also habt ihr das schon produziert? Gibt es einen Prototypen? Wie stellt ihr euch das vor? Wie soll das aussehen?
Also wir haben mit einem Produktdesigner zusammengearbeitet und der erste Prototyp ist fertig und steht jetzt hier auf meinem Esstisch. Ist komplett aus Holz und ist leider viel zu schwer. Deswegen müssen wir da am Design noch ein bisschen dran rumdoktern und vielleicht das ein oder andere Detail nicht aus Holz fertigen lassen, sondern aus Stahl, Blech.
Alu,
genau.
Alublech.
Alublech, genau. Aber ansonsten ist sie, von außen ist sie aus Holz, genau.
Okay. Und soll dann, wenn ich jetzt das wegpacke, stelle ich die dann auf den Fußboden in die Ecke?
Genau, das ist jedem selber überlassen. Entweder, sie wird natürlich so schön, dass jeder sie am liebsten auf die Kommode stellen möchte, sodass man da noch dagegen schauen kann oder am Wochenende die Vase mit den Blumen darauf drapiert. Aber du kannst sie auch einfach hochkant unter den Tisch stieben oder in irgendeine Ecke stellen, damit wirklich das Büro ganz aus dem Blick genommen
wird. Wie groß ist das Ganze? Also
so 20 mal 30 mal 40, also 30 mal 40 in der Länge und Tiefe und 20 hoch.
Okay, ja. Und wenn ich das jetzt ausgefahren habe, wie ist das Ausgefahrenste?
Plus 37 hoch, also so für Männer bis 1,95. Die können ganz bequem im Stehen arbeiten. Wobei wir jetzt noch eine Idee haben, unser Scherenprinzip, mit dem man den Deckel nach oben fahren kann. Also so ein bisschen wie beim Bügelbrett, darfst du dir das vorstellen, mit so einzelnen Häkchen, sodass man eben sieben verschiedene Stufen hat, in denen man das nach oben fahren kann. Da gibt es jetzt noch eine Option, dass wir das nochmal so 5 bis 6 Zentimeter nach oben bringen. Also dann geht es auch für die Männer bis 2 Meter und Frauen natürlich auch. Also.
Ja, da sind wir vielleicht gleich bei der Zielgruppe. Wen stellt ihr euch da vor? Ihr habt ja auch netterweise mir eine Geschäftsmail Canvas zur Vorbereitung geschickt. Da steht jetzt hauptsächlich Frauen, 30 bis 45 Jahre, über 3.000 Euro Haushaltsnettoeinkommen in einer Großstadt lebend. Wieso?
Also, ich weiß nicht, wer bei dir zu Hause die Möbel aussucht. Bei mir zu Hause bin es eher ich. Bei Steffi zu Hause ist es auch eher Steffi. Und wenn man sich so im Freundes- und Bekanntenkreis umhört, sind es meistens die Frauen, die da so ein bisschen das Steuer in der Hand haben. Also haben wir uns Personas definiert, die eben Frauen sind. Sie heißen übrigens Sarah und Mary. Wir glauben einfach, dass die Frauen da die Treiber sind, was die Auswahl von Möbel und Design und Wohlfühlfaktor in der Wohnung betrifft. Und dazu kommt übrigens auch, dass die Familien, die ein Arbeitszimmer haben, dass da meistens die Männer sitzen und arbeiten und die Frauen oft diejenigen sind, die halt an dem anderen Platz in der Wohnung sitzen und arbeiten.
Also du meinst, falls es ein Arbeitsbüro gibt, dann ist es
genau.
da?
Genau.
Genau, okay. Okay, verstanden. Das heißt also, es geht euch nicht darum, dass die Frauen die Nutzer sind, sondern die Frauen die Entscheider sind. Ihr geht davon aus, dass die Frauen von 30 bis 45 Jahre diejenigen sind, die es entscheiden.
Genau.
Und wollt es deswegen vom Design her so machen, dass die es cool finden. Und dann habt ihr die Hoffnung, dass die Männer sich davon auch überzeugen lassen, beziehungsweise gar nicht mitreden dürfen.
Genau, oder die Frauen das dann ihren Männern zu Weihnachten oder zum Geburtstag schenken.
So nach dem Motto, ich nehme jetzt dein Arbeitszimmer. Herzlichen Glückwunsch, ja. Okay, okay, verstanden. Erzähl uns doch mal ein bisschen euren Hintergrund irgendwie. Was könnt ihr, was habt ihr drauf? Wieso macht ihr das jetzt? Wolltet ihr erst selbstständig werden und seid dann auch über diese Idee gestolpert? Oder ist die Idee so, hat euch bedrängt, dass ihr jetzt eure berufliche Zukunft verändert, modifiziert habt? Erzählt euch mal und mir mal.
Ja, der Weg dahin ging bei uns beiden, glaube ich, ähnlich. Also ich war viele Jahre in großen Konzernen beschäftigt bei Accenture und Lufthansa und habe mich dann vor 3 Jahren freiberuflich selbstständig gemacht und verdiene jetzt auch noch mein Lohn und Brot als Beraterin im Bereich Prozessoptimierung und Digitalisierung. Und hatte aber schon seit längerem den Wunsch, doch was Eigenes zu gründen und auf den Markt zu bringen. Und Pia auch. Und jetzt gebe ich mal erst an dich ab.
Genau, ich komme aus der Media-Branche. Ich war erst in einer großen Media-Agentur tätig und jetzt zum Schluss beim Kinovermarkter. Und bin dann in Elternzeit gegangen. Und in der Elternzeit haben Steffi und ich uns eigentlich zusammengetan und haben immer wieder darüber gesprochen, wie es denn wäre, wenn wir zusammen was gründen würden. Die Frage war, was? Und dann kam Corona und dann kam das Homeoffice oder das 100%ige Homeoffice. Und dann
im Oktober so, ne? Die Idee.
Ja, genau. Und im Oktober letzten Jahres war es dann soweit, dass wir die Idee so oft im Kopf durchgespielt haben, dass wir bereit waren, auch mit anderen Menschen darüber zu sprechen und gesagt haben, so, das machen wir jetzt und das ist unsere okay. Idee und die wollen wir auf den Markt bringen.
Okay, verstanden. Also quasi, glaube ich, für die heutige Zeit relativ typisch, im Beruf stehend, im Konzern, wahrscheinlich gut verdient, aber merken, das ist es nicht und sein eigenes Ding machen wollen und auf die Idee warten und dank Corona kam sie.
Genau. Geht ja auch vielen gerade so zu Corona-Zeiten, aber klar, der Schritt ist trotzdem ein bisschen mutig, aus dem guten Angestelltenverhältnis dann den Schritt in die Selbstständigkeit zu
machen. Da seid ihr aber noch nicht, oder? Also das ist quasi jetzt erstmal, plant ihr das als nebenberufliche Gründung, verstehe ich richtig?
Ja, ich bin noch als Freelancerin tätig.
Ich nicht.
Okay, wann hast du gekündigt?
Von einem halben Jahr ungefähr.
Ah, okay. Ich hoffe, ich habe eben nicht unaufmerksam zugehört. Ja, okay. Wow, gut, super. Das heißt also dann, all in nennt man das ja heute im Startup-Slang.
Ja,
also genau. Du hast gekündigt, um dieses Ding zu verwirklichen.
Ja.
Mhm.
Ist auch die, glaube ich, die bessere Variante. Da hat man den Kopf ganz frei für die neue Idee. Aber
ja,
das ist total unterschiedlich. Also da, ich würde da immer sagen, es kommt auf die Idee an, wie risikoreich die ist. Umso komplexer und risikoreicher sie ist, umso mehr spricht für nebenberuflich, weil man dann mehr Zeit hat, es hinzukriegen und nicht mit einem Bankkredit irgendwie sehr schnell unter sehr großem Druck steht, dass es funktioniert. Aber es kommt natürlich auch auf den Typ an, ob man Lust hat, irgendwie jetzt einfach mal was ganz anders zu machen oder ob man eher risikoavers ist und sagt, okay, ich halte das noch aus, 3 Tage die Woche bis zum beim ehrigen Arbeitgeber noch 1-2 Jahre, wenn ich an den 1-2 anderen Tagen meiner Mission folgen kann. Mhm. Also, okay, also von daher gibt kein Gut und Falsch. Jede zweite Gründung in Deutschland ist nebenberuflich, das finde ich super. Und jeder, der es hauptberuflich macht, finde ich auch super. Also Glückwunsch, dass ihr das getan habt.
Danke.
Das war im Oktober, hast du eben gesagt. Das heißt 6 Monate her. Was habt ihr denn so gemacht? Nehmt uns doch mal auf die Reise mit. Was liegt hinter euch und was sind jetzt die nächsten Schritte, die vor euch liegen?
Wir haben im Oktober die Idee der Hocks gehabt und da haben dann gedacht, okay, wie kommen wir jetzt an so einen Prototypen und an ein Design? Und dann sind wir halt in die Interviews mit unterschiedlichen Produktdesignern gegangen und haben uns dann am Ende für Nils Römer entschieden, der auch hier aus Hamburg kommt. Und hatten uns so ein bisschen gewünscht, dass er unsere Idee nochmal so ein bisschen neu denkt. Und das kann man sagen, dass er das gemacht hat. Also initial war auch so die Idee, wir haben eine Box, die hat dann Beine drunter zum Stehen. Am Ende fährt jetzt der Tisch nach oben. Dann haben wir uns bei der Kreativgesellschaft Hamburg für Fördergelder entschieden, um unsere Crowdfunding-Kampagne, mit der wir gerne starten wollen, dafür einen Zuschuss zu bekommen. Das haben wir eben erhalten. Dann haben wir eine Grafikdesignerin ausgewählt, die Katharina Winter, die unser erstes Logo gestaltet hat. Jetzt sind wir gerade dabei, die Webseite aufzubauen. Ich habe bestimmt mal was vergessen. Wir haben zwischendurch die Personas definiert, den Businessplan erstellt.
Ja. Jetzt sind wir gerade auf der Suche nach einem Schreiner.
Genau, ganz wichtig, nächster Schritt. Wir fahren morgen ins benachbarte Bundesland, um dort mit einem Tischler zu besprechen, wie wir den jetzigen Prototypen optimieren können. Und eben zu besprechen, ob er auch dann in der Lage ist, die erste kleine Serie für uns zu fertigen.
Da habe ich auch noch einen Kontakt für euch. Das hätte ich euch sowieso geraten. Sprecht mit 2, 3 Anwendern, die irgendwie es gewohnt sind, originelle Dinge zu produzieren. Weil es kann sein, dass beim einen das viel mehr kostet als beim anderen, einfach weil er eine andere Idee hat, weil er eine andere Fertigungsstrecke hat, eine andere Maschine hat. Mhm. Ein Blech, was man einfach nur knickt in 10 Sekunden, statt irgendwie ein Holz, was man auf Gärung verarbeitet, in 2 Stunden oder sowas.
Ja, genau. Und ich hatte auch noch als wichtigen Schritt erwähnt, dass wir auch noch mit einer anderen Produktdesignerin, der Steffi Seitz, im Austausch sind, weil die uns dabei hilft, das Innenleben der Hocks zu gestalten. Wir wollen ja innen drin möglichst flexible Fächer haben, um die ganzen Homeoffice-Utensilien zu verstauen. Und da hat sie sehr gute kreative Ideen mit eingebracht.
Genau. Ja. Okay, also habe ich verstanden, ihr habt mich auf die Reise mitgenommen. Ich würde jetzt mal als Feedback geben, super systematisch und gründlich. Ne? Ich habe mir eure Website auch einmal kurz angeguckt. Das finde ich auch ganz schlau, wie ihr das macht, dass ihr da quasi noch nichts zeigt, sondern einfach die Leute dazu bringt, beim Newsletter sich einzutragen. Das war wahrscheinlich ja Absicht, ne? Dass man euer Produkt noch nicht so richtig sieht, sondern
ja,
dass ihr einfach erstmal...
Als wir diese einfache Landingpage aufgesetzt haben, gab es ja auch den Prototypen noch nicht. Von daher ist jetzt die Frage, ob man mit dem Prototypen die Seite aktualisiert. Der sieht schon nicht so schlecht aus, aber ist halt noch ein Prototyp. Also ist die Frage, ob man da, was würdest du empfehlen, eher den Spannungsbogen aufrecht erhält oder eher schon mal das erste Bild?
Versucht ihr denn da Traffic drauf zu kriegen auf die Seite?
Naja, noch nicht.
Bisher noch nicht.
Also der einzige Grund, es nicht zu zeigen, wäre ja, wenn man Angst hat, dass jemand anders diese Idee großartig findet und dann in mehr Geschwindigkeit das in den Markt bringt, weil er das bei euch abgucken kann. Also dass ihr diesem Wettbewerber ein paar Monate spart, wenn ihr euer Produkt früh zeigt. Mhm. Also ich würde auf jeden Fall raten, mir ist es ein bisschen zu kleinteilig, der Text. Ich würde, genauso wie ihr mir eben das berichtet habt, was ist das Problem, was ihr lösen wollt, das Problem würde ich ganz dick und bold hier drauf knallen. Mhm. Kennst du das Problem? So in 2, 3 Sachen. Wir haben es für dich gelöst. Es ist ein Möbelstück, was schön aussieht und ein paar hundert Euro kostet. Und dann würde ich da erstmal Google AdWords draufjagen.
Mhm. Ja.
Da einfach mal ein paar hundert Euro, so dass da irgendwie da vielleicht mal 1000 Leute, die irgendwas suchen, ne, das müsste man sich nochmal überlegen, was sind die Keywords, die suchen, wo du dann Google AdWords drauf schaltest. Mhm. Und dann einfach mal gucken, was für eine Conversion ihr darauf habt. Und dann könntet ihr vielleicht auch an der Stelle nochmal ein paar Sachen ausprobieren, dass wenn ihr dann von mir aus 2 verschiedene Prototypen habt, dann könntet ihr die entweder als AB-Test machen oder die Leute auswählen lassen und dann einfach immer die Conversion messen, wie die sich verändert.
Ja.
Also damit würde ich spielen. Und also ich finde, den Spannungsbogen zu machen, finde ich schon eine gute Idee. Er ist jetzt hier, es ist so ein bisschen zu, mir ist es ein bisschen zu kleinteilig, zu, ich habe den Text nicht zu Ende gelesen, das Bild dahinter inspiriert mich nicht. Also macht es irgendwie noch mehr, wie ihr es erzählt habt.
Ja, okay.
Hallo, Mira hier vom Labor X Hamburg. Ihr kennt mich ja schon, ab und an schleiche ich mich hier rein. Ich wollte euch sagen, dass wieder ein Labor X stattfindet, und zwar online am 4. Mai. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Website www.laborx-hamburg.de. Meldet euch an, wir freuen uns auf euch.
Gut, das war jetzt quasi schon die erste Frage-Antwort. Lass uns nochmal die Geschäftsmodell Canvas zu Ende machen. Also wir haben jetzt den Nutzen verstanden, die Kunden verstanden, das Angebot verstanden, eure Kernfähigkeiten. Also ihr habt schon viel beruflich gemacht. Es könnt sehr systematisch denken und das aufbauen, haben wir jetzt gelernt. Was ist denn, wie wollt ihr denn den Vertrieb gestalten?
Ja, eine zweite Gretchenfrage oder Kernfrage. Also wir wollen auf jeden Fall über einen Online-Shop das Produkt verkaufen. Also anders angefangen, wir wollen ja mit der Crowdfunding-Kampagne das Produkt launchen und so überhaupt erstmal den ersten Test fahren, wie gut die Box ankommt und ob der Need tatsächlich so da ist, wie wir glauben, dass er da ist. Und der zweite Schritt direkt im Anschluss wäre dann der Online-Shop, wo wir die Box anbieten. Und ja, also nebenher wollen wir uns verschiedene Shops hier in Hamburg raussuchen, die quasi die Box ins Schaufenster stellen, um einfach auch stationär irgendwo präsent zu sein, weil ich glaube, dass so ein Möbelstück ja auch immer gerne angefasst wird oder quasi in Live mal angeschaut wird. Das ist ja immer noch was anderes, wenn man es selber mal hochheben kann oder selber mal ausfahren kann, als wenn man es nur online sieht.
Ja.
Genau, und der letzte Schritt, den wir uns auch überlegt haben, wäre natürlich an Unternehmen ranzutreten, aber wie wir ja nun auch gelernt haben, fangen wir besser mit dem einen an und verschieben die B2B-Variante auf ein bisschen später.
Genau, da habe ich ja neulich mal mit Mira eine Ideen-Couch-Folge dazu gemacht, ne?
Ja, genau.
Wo wir versucht haben, das Für und Wider zu diskutieren. Nee, finde ich auch richtig, wenn man noch so auf der Suche nach dem Richtigen ist, finde ich B2C, Online-Shop, alles erstmal genau richtig. Bei den Maßen, die ihr habt, könntet ihr das Ding ja auch so verpacken, dass die Leute das ausprobieren können zu Hause. Ne?
Ja, genau.
Das Packmaß ist ja wahrscheinlich ein Standardmaß. Das Gewicht ist wahrscheinlich auch noch gerade im Standard. Und wenn ihr das so stabil baut, dass das dann irgendwie mit irgendwie einer dicken Schicht Wellpappe drumherum, dass das dann gut überlebt, dann würde ich das vielleicht sogar auch anbieten im Online-Shop, dass die Leute sich das einfach erstmal ausprobieren zu Hause. Und weil ihr Gründer seid, vielleicht dann irgendwie eben das Porto dann doch bezahlen oder so. Also, dass man da nochmal überlegt, dass man vielleicht etwas weniger die Leute kriegt, die irgendwie alles mal schnell ausprobieren, dann noch nicht mal auspacken und wieder nach Hause zurückschicken. Also dieser Zalando-Schuhkäufer, das etwas weniger, sondern eher so irgendeine Verbindlichkeit da reinbringt, aber sagen, Mensch, arbeitet da damit oder mietet das doch erstmal einen Monat. Vielleicht ja. So würde ich es vielleicht machen.
Ja, stimmt.
Mietet das einen Monat und dann verschickt ihr mal 10 und interviewt die dann und habt dann so einen Prototyp. Also so glaube ich, das würde jetzt gut dazu passen. Ihr habt natürlich ein Timing-Thema, ne? Also ja. Wir wissen ja nicht, wie lange Corona uns noch erhalten bleibt. Üblicherweise.
Bleibt bestimmt.
Ja, genau.
Aber tatsächlich wäre es schöner, wenn wir die Crowdfunding-Kampagne quasi jetzt heute starten könnten. Mhm. Aber dafür brauchen wir halt einen guten Prototypen, der vorzeigbar ist fürs Pitch-Video.
Ich bin ja eigentlich immer ein Fan von schnell im Markt sein und dann Erfahrung sammeln. Aber für eine Crowdfunding-Kampagne in dem Maß, das ist da, ihr wollt ja wahrscheinlich, dass die Leute, also ich würde es mal so ausdrücken, nochmal die Idee von eben, wenn ihr im Crowdfunding als etwas, was man bekommt für seine Spende, wenn ihr sagt, ihr bekommt das einen Monat, um es auszuprobieren, dann braucht ihr vielleicht nicht schon das perfekte, super toll aussehende Produkt, sondern dann geht es um den Use Case. Und zu sagen, ihr baut es vom Use Case auf, also ihr redet darüber, was es leisten soll. Und dann sagt, wir schicken euch das und dann interviewen wir euch und danach bauen wir es und wir fragen euch, ob es aus Holz, ob aus Aluminium, so, ne, dass man so 3, 4, 5 eher so Proben in dem Film hat. Also dass man irgendwie mal so ein paar verschiedene Holzsorten in den Film hält oder so würde es aus Alu aussehen oder so. Und das bauen wir, aber ihr könnt es auf jeden Fall im Monat ausprobieren, wenn ihr uns so und so viel Geld. Das wäre vielleicht nochmal ein anderer Weg, dass man nicht das, weil Design, darüber lässt sich auch trefflich streiten, irgendwie, was denn da schön ist und so. Und vielleicht ist es ja viel faster, wenn ihr mit 2, 3 verschiedenen Produktdesignern, jeder baut euch irgendwie so ein Ding und oder 5 davon. Und dann bringt ihr das unter die Leute und guckt mal, wie die Conversion ist, wer es behalten will. Vielleicht sind die Leute, die am meisten rumjammern, wie schön das ist oder wie nicht schön das ist, gar nicht, die es kaufen.
Mm. Ja, stimmt.
Ihr wisst ja genau, was es leisten soll. Und das kann, da kann sich eure Zielgruppe, weiß sofort, wovon ihr redet. So, und in welcher Ästhetik, wenn das Problem, was ihr löst, so groß genug ist, ist erstmal die Ästhetik zweitrangig. Und das könnt ihr dann ja auch versprechen, dass die das dann irgendwie später nochmal auswechseln oder so. Ja, das wäre jetzt so mein Rat. Ich hoffe, ihr habt danach gefragt und ich habe ihn nicht unaufgefordert gegeben.
Wir sind dankbar über alle Ideen und Gedanken, die uns dann nochmal in verschiedene Richtungen denken lassen. Also
das ja. Ist gut. Ihr habt ja dann Marketingkanäle geschrieben. Da schreibt ihr das, was heutzutage alle schreiben. Ich lese mal vor: Instagram, Facebook, LinkedIn, Google Ads. Also immerhin sind nur 4, aber dann kommt nächste Zeile, zudem ausgewählte stationäre Shops und Kooperation mit relevanten Online-Shops und Marktplätzen. Das sind dann jetzt schon 6 oder 7, ne? Also da würde ich sagen, weniger ist mehr. Ihr könnt natürlich jeden mal ausprobieren und dann gucken, also wie sehr sich das lohnt, die Arbeitszeit. So, ne? Aber würde ich ein bisschen aufpassen, mich da nicht zu sehr zu verheddern. Also Traffic zu organisieren, der nicht biased ist, was euer Freundeskreis ist. Ja, Facebook ist immer Freundeskreis und sowas. Es hat erstmal ein Bias drin. Von daher ist es nicht so geeignet für Markttests.
Ja, also LinkedIn, eher Google Ads, sagst du.
Ja, ich bin da ganz stumpf. Google Ads. Also wenn ihr wirklich sagt, wir wollen nachher ein paar Tausend davon verkaufen und uns wir wollen kein Liebhaberprodukt von Freunden für Freunden, wo ihr dann auf Märkten rumsteht und das irgendwie verkauft oder so, kann man auch alles machen. Aber so wie ich euch jetzt kennengelernt habe und wo ihr sozusagen Konzernluft gewittert habt, wollt ihr doch skalieren. Und dann würde ich sagen, Google Ads, maximal noch Insta und dann einfach Traction messen.
Ja.
Traction und Conversion. Ja, okay. Das war jetzt Vertrieb und Kommunikation, Produktion. Ihr habt schon angedeutet, ihr schreibt das jetzt auch in der Geschäftsmodell Canvas, regional produzieren, mit Produktdesignern zusammenarbeiten. So finde ich ja alles, klingt total schön. Aber ich würde jetzt mal das Gegenteil mal testen. Also wenn ihr jetzt irgendwie ein Design kriegt, was gut funktioniert und das in China bei Alibaba irgendwie für 10% produziert wird, irgendwie ist das nicht auch erstmal gut, um in den Markt zu kommen?
Ich würde sagen, nein. Also uns ist das Thema fair produziert schon sehr wichtig. Also das kann schon bedeuten, dass wir hier nicht in Hamburg produzieren, vielleicht sogar auch noch Osteuropa gehen müssen, weil es einfach doch viel zu teuer wird, wenn wir es in Hamburg machen. Aber ich glaube, der Schritt nach China, den würden wir da auf keinen Fall machen wollen.
Okay. Und wenn das Design durch Veränderungen am Design eher einfacher in der Massenfertigung kommt, das würde euch eher liegen?
Du meinst, dass wir dann auf Plastik wechseln?
Nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Irgendwie, wobei es gibt auch sehr, sehr schönes Plastik.
Du meinst vielleicht sowas, wir haben runde Ecken im Moment, die ein bisschen aufwendig sind, dass wir von den schönen runden Ecken weggehen zu...
Sowas, genau. Ja. Also alles, was...
Also wir können...
Weil das ist ja so ein bisschen die Frage, wenn ihr skalieren wollt, dann ist ein zu verspieltes Design, wird dazu führen, dass ihr einen hohen Fertigungspreis habt, dass ihr irgendwie dann eine ganz andere Zielgruppe bearbeitet. Kann man alles entscheiden, kann man alles machen, ne? Aber da ihr jetzt ja wirklich ein Problem habt, was 10 Millionen Menschen gerade haben, wäre es doch schade, wenn ihr eine Lösung entwickelt, die sich dann nur jeder Zehnte leisten kann.
Ja, nee, absolut. Also wir haben jetzt, also der erste Prototyp hat jetzt auch schon nicht zu viel Schnickschnack, aber wie erwähnt, dann offensichtlich doch zu viel, dass wir in den Herstellungskosten im Moment höher sind, als wir geplant haben. Und wir denken da definitiv gerade über Vereinfachungen nach, die dann eben...
Was ist denn der Preis, über den ihr nachdenkt? Also was ist denn euer Zielpreis?
Also eigentlich sollte es nicht teurer als 400, 500 Euro sein, was, glaube ich, ganz gut vergleichbar ist mit oder ganz gut in die Range passt der Produkte, die da gerade im Markt sind von...
Was sind denn für Produkte im Markt? Was sind denn so eure Wettbewerbsprodukte?
Es gibt ja so, wie nennt man das, aus Platten zusammenbaubare Tische, an denen man dann auch stehen kann und arbeiten kann.
Stimmt, war mal in der Brand 1, ne? Ja. Mhm.
Dann gibt es Schreibtische, die relativ flach sind, also so wie so ein Sekretär, aber eben noch flacher, den man sich direkt an die Wand stellen kann. Es gibt Objekte, die dann aber eher teuer sind, die man auch unter die Wand, unter die Decke schrauben kann und runterfahren kann. Irgendwelche Kunststoffcontainer. Also die genau das mit diesen beiden Funktionalitäten, wie wir es haben, gibt es unseres Wissens nach nicht. Aber es wird ja doch gerade viel entwickelt rund um Homeoffice-Möbel und gerade eben rund um so Stehtisch-Varianten.
Ja.
Und die kosten halt irgendwie so zwischen 200 und 1000 Euro.
Ja, aber da wird sicherlich bei IKEA demnächst auch was für 89 Euro geben, ne? Oder gibt es wahrscheinlich jetzt schon, was man irgendwie so umbasteln könnte dazu? Ich finde 400 bis 500 schon ganz schön stolzer Preis.
Also so unabhängig in der Preisgestaltung, wie wir gerne wären, sind wir dann eben doch nicht, wenn wir auf die Herstellkosten schauen. Und bei der Preisgestaltung müssen wir berücksichtigen, dass wir langfristig vielleicht nicht nur D2C, sondern eben auch über Plattformen verkaufen. Und die Händler nehmen ja bekanntermaßen relativ hohe Margen. Und das wollen wir uns natürlich auch nicht gleich verbauen.
Ja, ich glaube, das ist das total richtige Thema. Also vielleicht lässt es sich mit Design lösen. Mhm. Also ich würde tatsächlich das Problem mit verschiedenen Produktdesignern diskutieren. Auch vielleicht welche, die eher nicht Produktdesigner sich schimpfen, sondern Tischler, Blechler oder sonst was sind. Und mal gucken, ob es nicht ganz einfache Lösungsansätze gibt. Schönheit ist ja das Weglassen von Überflüssigen.
Ja.
Und das Weglassen von Hässlichem. Ne? Also an der Stelle würde ich, glaube ich, verharren. Und ich glaube, von daher würde ich euch auch tatsächlich raten, eure Crowdfunding-Kampagne mit einem ergebnisoffenen Prozess, wo ihr teilhaben könnt an Lösungsansätzen. Vielleicht sogar kann man dann irgendwie, ich zahle 50 Euro und miete Variante 1 oder Variante 2 oder Variante 3, dass die quasi mit in die Abstimmung reingehen und die Preisgestaltung dann da schon eine Relevanz ist. Das wird ungefähr 500 Euro kosten. Es kostet 50 Euro im Monat Miete. Wenn ihr uns 50 Euro spendet, kriegt ihr es 2 Monate zur Miete und dann einfach darüber schon guckt.
Aber würdest du empfehlen, also ich finde die Idee grundsätzlich gut, da nochmal einen ganz neuen Designansatz mit reinzubringen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Wir hängen jetzt gerade so ein bisschen an unserem jetzigen Prototypen fest und versuchen, den zu optimieren. Also von daher ist das ein guter Ansatz. Aber würdest du diese Abfrage dann vielleicht auch eher über Google Ads machen oder eher über die Crowdfunding-Kampagne? Also welches Design kommt im Markt besser an?
Crowdfunding. Also ich glaube, bei Google Ads würde ich immer erstmal so tun, als wenn es das schon gibt und die klicken lassen. Und dann kann man danach das auflösen, sagen, wir sind ein Startup, sind gerade in der Entwicklung und danke für dein Feedback und hinterlass bitte hier deine E-Mail und wir sagen dir, sobald wir fertig sind. Also das ist, glaube ich, eher Google, da sind die Leute nicht ganz so offen jetzt irgendwie. Aber bei Crowdfunding ist man da total offen. Da mag man das ja, diese Beziehung. Und da würde ich einfach, ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt, das, was man da kriegt für seine Spende. Aber das würde ich einfach so gestalten, dass das euch Teil der Marktforschung ist.
Mhm, ja.
Und dann richtig versuchen, richtig, dass ihr da irgendwie richtig 1000 Leute in euer Crowdfunding, in die Kampagne reinkriegt. Das könnt ihr dann möglicherweise, müsst ihr mal gucken, wie man da Traffic drauf kriegt. Aber da kann man dann auch Friends and Families und alles machen, weil das ist nochmal ein Unterschied. Zu sagen, oh toll, Pia, toll, Stefanie, ich finde eure Idee so super und das sieht auch ganz schön aus. Oder hier 50 Euro.
Ja, absolut.
Ne? Da, ja. Und ja, seid nicht zu verliebt jetzt in euer Produkt, sondern verliebt in das Problem. Seid verliebt in das Problem und wie findet ihr dafür eine pragmatische Lösung?
Ja.
Die Zeit hat sich da ja auch total verändert. Also wir haben zum Beispiel unser Büro gerade neu möbliert und früher hatten wir so Alu-Gestelle und eine Linoleumplatte und so. Es hat damals irgendwie 1000 Euro gekostet. 15 Jahre haben wir da gerne dran gesessen. Die sehen immer noch aus wie neu. Aber jetzt hatten wir keine Lust mehr drauf. Und jetzt haben wir irgendwie einfach Fichte genommen und ein U gemacht und unten eine Leiste durch und das hat irgendwie 300, 400 Euro gekostet und man fühlt sich ganz anders, es fühlt sich ganz ganz leicht an und als einer neulich Rücken hatte, hat er einfach irgendwie unsere Bank genommen, die hochkant gestellt, seinen Laptop draufgestellt und das ist jetzt 5 Monate her und er steht da immer noch und er arbeitet da immer noch, weil er es super findet. Ja, also also vielleicht gibt es tatsächlich auch einfach einen ganz einfachen Holzwürfel, den man verschieden hinstellen kann und dann hat er verschiedene Höhen und dann könnt ihr damit 3 verschiedene Höhen anbieten und das ist es dann erstmal so. Dieses stufenlos höhenverstellbar und so. Vielleicht fällt dann einem Produktdesigner auch was Cooles ein, wie man das günstig produzieren kann, aber das klingt erstmal sehr, sehr teuer, kompliziert, kleine Stückzahl. Ja.
Ja, damit hast du es auf jeden Fall auf den Punkt gebracht.
Was habt ihr denn sonst noch für Fragen?
Ja, die eine Frage geht auch noch so Richtung, was wir gerade schon so ein bisschen diskutiert haben. Also würdest du uns im späteren Verlauf eher mehr Detailtiefe empfehlen für das eine Produkt oder dann vielleicht eher eine größere Produktauswahl, die wir anbieten sollten?
Ja, ich würde euch empfehlen, darüber nicht nachzudenken, weil erstmal müsst ihr jetzt versuchen, dass ein Produkt 100-mal gekauft wird.
Ja, das machen wir.
Und wenn ihr dann da merkt, dass irgendwie es tatsächlich eine Käuferschicht gibt für linksrum und eine Käuferschicht für rechtsrum, dann könnt ihr an der Stelle probieren, also diese 2 Varianten zu produzieren und ob die dann in sich skalieren. Und wenn ihr dann merkt, dass Variante 2, dass dann da die Käufer sich schon wieder trennen in Variante 1, 2, dann kann es sein, dass ihr nachher ein nicht skalierbares Produkt habt, was ja typischerweise im Handwerksbetrieb, deswegen gibt es ja Handwerker, weil das nicht skalierbar ist, weil man es maßfertigen muss, weil jeder einen anderen Tisch haben will. Jeder liebt was anderes, eine andere Höhe, eine andere Größe, ein anderes Holz. Vielleicht ist das nachher dann euer Thema. Und dann kommt ein Geschäftsmodell raus, wo man das irgendwie maßgeschneidert mit so einem Konfigurator bei euch im Internet sagen kann, ich möchte das Holz, ich bin so und so groß, mein Tisch ist so und so groß und dann irgendwie konfiguriert das ein System und irgendjemand schneidet das zu legt irgendwie eine Pulle Holzleim rein und schickt es mit dem Paket zu und dann irgendwie fertig.
Mhm, ja.
Ne, also da werden ganz verschiedene Möglichkeiten rauskommen können. Aber wenn ihr da offen bleibt, weil euer Problem ist stark, das Problem ist super stark. Und wenn ihr offen bleibt mit der Lösung, dann wird auch irgendwas rauskommen, was dann funktioniert. Aber das, da wird es wahrscheinlich nicht so sehr auf runde Ecken ankommen.
Ja, die sind aber schön, die runden Ecken.
Entschuldigung, ja, ich weiß, ich liebe auch manche Dinge, die andere nicht nachvollziehen können und so. Aber das ist jetzt gar nicht so wichtig, dass ihr euer Produkt liebt. Ich weiß, dass in der Startup-Szene heißt es immer, du musst das lieben und why und frag mich nicht. Ja, viele von denen, die das gepredigt haben, deren Unternehmen gibt es nicht mehr. Also man muss auch schön pragmatisch erstmal gucken. Also man muss sein Problem lieben und man muss seine Kunden lieben, dass man für die das Problem löst. Mhm. Aber nicht verliebt sein in das Wie.
Mhm. Ja.
Okay, noch was?
Ja, wir haben noch mal, also das ist auch wieder sowas, Henne-Ei-Prinzip, welche Werbekanäle du uns empfiehlst. Aber da haben wir ja vorhin schon groß drüber gesprochen.
Genau.
Drüber gesprochen, dass wir uns erstmal auf wenige konzentrieren. Ich meine, wir haben jetzt Instagram angefangen, um einfach so ein bisschen auch, Sympathiepunkte zu sammeln für uns und unser Produkt und unsere Idee. Und da müssen wir jetzt nächstes Mal mit Google Ads loslegen.
Ja. Also mein Gefühl zu Insta ist tatsächlich, also es trifft es, wie du sagst, das ist ein Sympathiekanal. Und wenn man nachher eine schöne Visualität hat, dann kann man da auch darüber vielleicht auch ein bisschen verkaufen. Aber es ist irgendwie für die harten Business-Fragen und die Marktforschung vorne nicht so geeignet. Da würde ich viel eher tatsächlich auf den Markt gehen. Also das ist das Toll. Bei eurem Produkt ist es ja so, dass jeder Fünfte bis jeder Zehnte, in der Großstadt wahrscheinlich jeder Fünfte hat das Problem. Also überlegt euch, ob ihr nicht einen Pop-Up-Store macht. Ja, zum Beispiel bei IKEA Altona, da gegenüber, war immer so ein kleiner Raum, wo irgendwann das Haus abgerissen wird, Pop-Up-Store. Und dann da irgendwie die Leute reinholen. Einer von euch steht vom IKEA und fragt, wer macht Homeoffice? Wir sind ein Startup, würdet ihr mal kurz rüberkommen? Wir wollen euch was zeigen. Oder so.
Ja.
Ne? Und dann einfach da mal in einer Woche mal irgendwie mit 50, 100 Leuten reden und dann, ja, und den Raum so gestalten, dass ihr die da durchführt, erst so. Hier ist Problembeschreibung, 5 Karten. Welche von den Karten ist euch die wichtigste? So, dann kommt man im nächsten Teil des Raums irgendwie. Wenn wir das Problem euch abnehmen könnten, wie viel Geld würdest du mir dafür geben, dass jetzt bei dir zu Hause das Problem nicht mehr ist? So, dann nächster Teil des Raums. Okay, wir haben jetzt hier so einen Prototyp. Der eine sieht so aus, der andere so, der andere so. Welchen findest du im ersten Moment am tollsten? So, und dann irgendwie nächster Teil des Raums, bitte setz dich mal hin und arbeite mal 5 Minuten. So, und dann kriegen sie eine Tafel Schokolade. Und und wenn du das 50 oder 100 Mal gemacht hast, irgendwie, dann bist du richtig weiter.
Ja, das stimmt.
Das kann eigentlich überall sein, wo Menschen sind. Ne? Also sonst hat man ja in der Marktforschung immer große Selektionsprobleme. Aber gerade, wo jeder Fünfte Homeoffice machen muss, das ist ja gerade nicht mehr ein Elitenphänomen, sondern das ist ein Massenphänomen und das ist eure Chance.
Ja, das stimmt. Nur dass im Moment ja niemand auf der Straße rumläuft und in IKEA reingeht. Aber ja, du hast recht.
Ja, jetzt gerade nicht, ne? Aber bis vor einer Woche standen die dann noch ewig Schlange und haben Zeit gehabt irgendwie. Ne? So, überlegt euch, wo sind Menschen und Menschen mit Zeit gibt es jetzt schon auch.
Ja, das stimmt.
Nee, da finden wir eine Lösung. Wir brauchen ja erst noch mal eine Prototyp Nummer 2, bevor wir den Pop-Up-Store eröffnen.
Gut. Okay, Stefanie, Pia, super, finde ich toll. Auch, dass ihr so früh hier bei mir aufgeschlagen seid.
Ja, wir haben uns wirklich drauf gefreut, auf deine Meinung und deine Tipps. Also von daher unser ganz herzliches Dankeschön, dass wir hier sein dürfen.
Ich hoffe, ich habe nicht zu groß enttäuscht.
Nein.
Und wir sehen uns dann ja in 2-3 Wochen wieder beim Labor X und da können wir dann ja auch die Crowd nochmal konfrontieren. mit irgendwie, was die denn meinen. Das ist ja ein sehr dankbares Thema für eine Crowd.
Ja, super. Ja,
und dann entwickeln wir mit denen nochmal weiter.
Ja, sehr schön.
Klingt gut.
Klingt super.
Okay. Dankeschön.
Danke
auch. Bis bald. Viel Erfolg. Bis dann. Ja, tschüss.
Tschüss.
Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers. Redaktion: Mira Hische. Technische Bearbeitung: Benjamin Wölfing.